Ja, ganz vielen herzlichen Dank an euch, Lobpreisteam, an dich, Frank. Und wir merken, mir geht es auch so, in der Zeit des Lobpreises in der Gegenwart Gottes zu sein, ist doch das Beste, was wir tun können. Und darum geht es in der Predigt, ein Leben zu führen in der Gegenwart Gottes, ein Leben zu führen mit Jesus zusammen, nicht allein irgendwie, sondern mit Jesus zusammen. Und wir befinden uns in dieser Predigtreihe Jesus und Doppelpunkt. Also das Ziel dieser Predigtreihe ist, auf Jesus zu schauen, von Jesus zu lernen. Für uns ganz praktisch. Und ich setze im Prinzip die Predigt von Manuel letzte Woche fort. Ja? Weil er hat damit angefangen zu sagen, Jesus und Jesus. Die Stelle aus Matthäus Evangelium, wo Jesus sagt, guckt doch auf mich, kommt zu mir, legt eure Last bei mir ab. Und nehmt das auf euch, mein leichtes Joch, was ich euch gebe, und lernt von mir. Und das wollen wir heute Morgen tun. Wir wollen von Jesus einfach lernen. Und das ist manchmal viel praktischer, als wir glauben. Ihr seht die Deko hier. Frank hat es eben schon erwähnt. Ich habe den Vater, ich kann ihn wieder knabbern zwischendurch. Nee, mache ich nicht. Ich mache auch keine Flasche Wein auf, um Himmels Willen. Aber das ist einfach Anschauungsmaterial, weil es geht um das Kapitel 15 im Johannesevangelium, ja, wo Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und wir werden heute ein Stück weit eintauchen in die Wissenschaft des Weinanbaus. Also ich bin totaler Laie, ich hatte zwar mal einen Onkel, der war Winzer, lebt nicht mehr, aber ich bin totaler Laie und vielleicht ist jetzt jemand dabei, der ist Winzer. Und er darf mich dann danach gerne korrigieren, wenn ich irgendwas Falsches gesagt habe. Aber ich glaube, dass dieses Bild von Jesus ganz bewusst gewählt wurde, weil es so viel hergibt, einfach wenn es um die Beziehung zwischen uns und Jesus geht. Bevor wir dieses Kapitel 15, die Verse 1 bis 17 mal durchlesen, zwar in meiner aller Ruhe durchlesen, weil das Wort Gottes hat ja an sich Kraft und Wahrheit. Es ist gut, wenn wir Bibeltexte einfach mal lesen und mal konzentriert lesen, bevor wir unsere eigenen Gedanken dazu machen. Bevor wir das tun, möchte ich euch ein bisschen Kontextinformation geben zu diesem Bibeltext. Und zwar ist das Kapitel 15 im Johannesevangelium ein Teil der Abschiedsreden von Jesus. Jesus war mit seinen Jüngern, hat dieses Abendessen eingenommen, dieses letzte Abendmahl, wie es auch genannt wird. Und dann fing er an, nochmal zu lehren. Und er hat dann auch gebetet, dieses hohe priesterliche Gebet am Ende, bevor sie dann in den Garten Gethsemane gingen, wo Jesus wusste, ich nehme an, er wusste das, dass er sterben wird. Und von daher ist dieses Kapitel schon, oder die Inhalte, die Jesus sagt, kurz vor seinem Tod, die sind ja sehr bedeutsam, weil er fasst nochmal prägnante Dinge zusammen, die ganz wichtig sind. Und in diesem Zusammenhang bewegen wir uns. Jetzt lese ich einfach mal diese Verse vor. Ihr könnt die hier mitlesen an der Folie, auf der Folie, oder ihr schlagt eure Bibeln auf, oder ihr schlagt eure Bibel-Apps auf, wie auch immer. Ich lese hier nach der neuen Genfer Übersetzung. Und Jesus sagt Folgendes: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein, ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündigt habe. Bleibt in mir, und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe, das ist mein Gebot. Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, zu gehen und Frucht zu tragen. Frucht, die Bestand hat. Wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben, was immer es auch sei. Einander zu lieben, das ist das Gebot, das ich euch gebe. Und jetzt bete ich, dass diese Worte der Wahrheit, Jesus, die du gesprochen hast und die heute noch Kraft und Wahrheit haben, dass diese Worte der Wahrheit heute Morgen in unseren Verstand hineinfallen, sodass wir sie verstehen können. Und dass du, Heiliger Geist, uns erklärst, was damit gemeint ist. Und dass dann auch dieses Verständnis hineinfällt in unser Herz. Und dass es dann hineinfällt in unser Leben, in unser Verhalten, in unser Denken und Fühlen. Und dass es Frucht hervorbringt. Gib mir die Gnade zu sprechen, dass ich die Dinge sage, die wichtig sind und die Dinge weglasse, die unwichtig sind. Und gib die Gnade zu hören, dass wir das hören, was du ganz persönlich heute Morgen, Vater, in unser Leben hineinsprechen willst. Ich danke dir, dass wir von dir lernen dürfen. Amen. Diese Verse geben unheimlich viel Inhalt her. Und vielleicht ist euch schon im Lesen, sind Dinge für euch aufgestanden, Inhalte, bewahrt die, geht denen nach. Ich habe den Text gelesen und für mich sind drei wesentliche Punkte so aufgestanden. Erstmal, wenn man so einen Text liest oder mehr was liest, dann stehen so Dinge auf. Und es sind diese drei Punkte, möchte ich heute Morgen mal mit euch teilen. Und der erste Punkt ist die Erkenntnis, ich habe es einfach mal Erkenntnis genannt. Meine Beziehung zu Jesus ist das, worauf es wirklich ankommt. Meine Beziehung zu Jesus ist das, worauf es wirklich ankommt. Das ist eine sehr klare Aussage. Jesus sagt in dem Text, ohne mich könnt ihr nichts tun. Unser Glaube baut nicht auf einer Ideologie. Unser Glaube baut auf einer Beziehung auf. Das Fundament des Glaubens ist eine Beziehung. Das unterscheidet auch das Christentum in großen Teilen von anderen Religionen oder anderen, ja, auch Ideologien und Lehrsätzen. Die Basis unseres Glaubens ist die Beziehung zu Jesus. Und vielleicht macht es was mit dir, wenn du den Satz liest, wenn Jesus sagt, ohne mich kannst du nichts tun. Dann sagst du, was? Wie? Nö, stimmt nicht. Sagst vielleicht, ich kann ohne Jesus ganz viel tun. Ich kann vielleicht sogar ohne Jesus mehr tun als mit Jesus. Ja? Es macht was mit uns. Und der Punkt ist aber, dass da ein Schlüssel drin liegt, wenn wir das verstehen. Und wir möchten mal einfach dieses Bild jetzt uns mal in Ruhe angucken. Ich habe euch da mal ein Bild mitgebracht von einem wunderschönen Weinstock. Also wie ich finde, wunderschön. Ich bin ja wie gesagt kein Fachmann. Und das dürft ihr euch mal einfach angucken und das mal auf euch wirken lassen. Ihr seht diesen Weinstock hier in der Mitte, dieses knubbelige, knorzige Ding, dieser Stamm, aus dem die Reben wachsen. Und da hängen fette Trauben dran. Also es ist Wahnsinn, ich finde es Wahnsinn, was an so einem knorzigen Ding, was da an Trauben hängt. Und als ich so ein Bild, ich habe da auch mal ein bisschen drüber in Ruhe meditiert und ja gedacht, was sagt mir dieses Bild? Das war so eine Sache, also diese Verbundenheit der Reben mit dem Weinstock, die ist schon sehr klar sichtbar, die sind angewachsen. Die sind nicht da irgendwie angeklebt mit Panzerband oder irgendwie mit Superkleber, die sind angewachsen. Also das ist, da musst du schon ordentlich dran sägen, dass du die abbekommst. Die sind dauerhaft angewachsen an diesem Weinstock. Und dann ist es bei diesem Weinstock so, es geht nicht darum, wie viele schöne Blätter der jetzt hat. Also ich glaube, keiner von euch hat jetzt drauf geguckt und sagt, oh, guck mal, auch immer die schönen grünen Blätter, ach, eine Augenweide. Sondern ich glaube, euch ging es eher wie mir zu sagen, boah, mal die fetten Trauben. Ja, und darum geht es. Mal ganz ehrlich, in der Bibel geht es darum, die Früchte. Was bringt unser Leben hervor? Und auch was bringt die Beziehung mit Jesus hervor? Die bringt Frucht. Die bringt fette Trauben. Ja, also im übertragenen Sinne. Und dieses in Jesus bleiben, also das ist so eine Formulierung, die da ganz kernig ist in diesem Text. Was heißt es denn? Und zunächst mal, das ist eine ganz wichtige Grundlage, ist das Bewusstsein zu haben, dass Jesus in dir lebt. Das Bewusstsein zu haben, dass diese Worte von Jesus, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt, die sind Realität. Und wenn du alle Tage in einem anderen Wort sagst, was kommt da raus? Alltag. Alltag, ja. Und ich glaube, da fängt es schon an, dass wir uns das Bewusstsein, das geht uns manchmal flöten, Jesus ist bei uns. Ja, er ist sonntags bei uns, wenn wir irgendwie vielleicht Gottesdienst feiern, aber er ist vor allem montags bei uns. Hört, hört. Und auch dienstags. Uah. Und jetzt gebe ich noch einen drauf, mittwochs auch. Und sage und schreibe sogar Donnerstag und Freitag, Samstag. Ich meine, das mag banal sein, aber mir geht das oft so, das geht mir flöten. Dieses Bewusstsein, ich bin verbunden. Und Jesus wohnt in mir. In Kolosser steht, Jesus Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und Leute, wenn wir das mal hören und weglegen, hat es keine große Kraft in unserem Leben. Aber wenn wir das verstehen und wenn wir damit mit dieser Haltung in unseren Alltag gehen, das macht einen Unterschied. Und der Punkt ist aber, dass wir das selber oft nicht schaffen, uns daran zu erinnern. Und wisst ihr was oder wen wir da brauchen? Wir brauchen da den Heiligen Geist, der uns hilft. Johannes 15 ist eingebettet in Johannes 14 und Johannes 16. Macht Sinn. Und über wen wird in Johannes 14 und in Johannes 16 gesprochen in der Bibel? Über den Heiligen Geist. Jesus lehrt in Johannes 14, dass er einen Stellvertreter hier lässt. Das ist der Heilige Geist. Und danach, nachdem diese Weinreben-Geschichte kommt, Johannes 16 sagt er, und ich erkläre euch jetzt die Wirkung des Heiligen Geistes. Und unter anderem steht da, dass der Heilige Geist uns erinnert an alles, was Jesus uns gesagt hat. Und das brauchen wir. Wir brauchen diese permanente Erinnerung daran, dass wir mit Jesus verbunden leben. Egal in welcher Situation du dich bewegst. Und das macht einen Unterschied. Klassiker in meinem Leben, in meinem Arbeitskontext ist, habe ich auch letzte Woche erlebt, die absolut gruselig war. Die ganze Woche war gruselig. Ist oft so, bevor man predigt. Und dann klingelt das Telefon und du gehst ran. Und eine meiner Leitungskräfte sagt, Rebecca, wir haben ein Problem. Und dann weiß ich, ja, jetzt kommt's dicke. Ja, das ist nicht irgendeine Banalität. Und dann in dem Moment rufe ich das ab und dann sage ich in meinem Geist, so Jesus, du und ich, jetzt gemeinsam, ja. Wir hören jetzt gemeinsam zu. Und dann erwarte ich, dass du mir die Weisheit gibst, diese Dinge irgendwie anzugehen. Und es macht einen gewaltigen Unterschied. Ja, es macht einen gewaltigen Unterschied, ob wir das wissen oder ob wir es leben. Ob wir es verstoffwechseln, ob wir es durchdeklinieren in unsere Lebenssituation hinein. Das ist diese erste Erkenntnis. Also die Beziehung zu Jesus ist das Wesentliche. Und daraus leben wir, daraus kommt unsere Kraft. Und wir brauchen den Heiligen Geist, der uns erinnert daran. Zweite Erkenntnis. Und da steigen wir jetzt mal richtig ins Thema Weinanbau ein. Also jetzt alle Kenner, die dürfen jetzt glänzen gleich. Erkenntnis 2, meine Beziehung zu Jesus braucht Pflege. Ui, die braucht tatsächlich Pflege. Alle Beziehungen brauchen Pflege. Die Beziehung zu Jesus braucht Pflege. Und jetzt gehen wir mal hinein. Ein guter Wein, eine gute Traube, was braucht die? Was sind denn die Dinge, die einen guten Wein hervorbringen? Ich habe euch heute mal 2 Flaschen Wein mitgebracht. gute Weine. Das eine ist auch ein hessischer Wein aus dem Kloster Eberbach, ein Riesling. Aber jetzt schreit mal raus, also hier im Raum und ihr zu Hause dürft jetzt euch mal austauschen oder dann vielleicht gegen den Monitor rufen. Ich höre es da nicht, aber trotzdem schön. Was braucht ein guter Wein? Was ist denn entscheidend, dass es einen guten Wein gibt? Hat jemand irgendeine Idee? Also Sonne, Peter, genau, guter Wein braucht Sonne. Genau, und je nachdem, auch wie der Jahrgang ist, also wie das Klima in dem Jahr war, wird der Wein auch unterschiedlich. Gell? Ist viel Sonne da gewesen oder eher wenig? Was bestimmt noch so die Qualität von Wein? Von gut? Top, Boden, genau, der Boden, die Bodenbeschaffenheit. Es ist ein Unterschied, ob ein Weinstock wächst auf einem steinigen Boden oder eher auf einem lehmigen Boden, ob wie der pH-Wert ist, wie der Mineralstoffgehalt ist. Es ist also eine Wissenschaft. Was könnte noch eine Rolle spielen, dass es einen guten Wein gibt? Regen, Niederschlag, genau. Ja, braucht Flüssigkeit, richtig. Wenn es zu trocken ist, wächst nichts. Noch Ideen, die den Wein ausmachen, die dazu führen, dass ein Wein gut wird oder schmeckt. Genau, ja, die Pflege, super, da gehen wir gleich tiefer rein in die Pflege. Die Rebsorten sind auch entscheidend. Es gibt ja Weinkenner, die können das blind verkosten, die wissen genau, welche Rebsorte das ist. In Deutschland werden über 100 Rebsorten angebaut an Wein. Habt ihr das gewusst? Wahnsinn. Die Lage des Mikroklima, also ich sag mal, Lübeck und Hamburg sind nicht bekannt für ihre guten Weine, ja, dann käme keiner auf die Idee. Aber zum Beispiel Rheinhessen oder die Pfalz oder Baden, das sind die deutschen Weinanbaugebiete, sind berühmt für ihre Weine, weil es eine gute Lage, also ein gutes Mikroklima hat. Der Erntezeitpunkt ist übrigens auch wichtig. Genau, also wie lange dürfen die Trauben da dranbleiben an der Rebe? Ich habe hier zum Beispiel einen Eiswein mitgebracht, der ist relativ teuer, sehr süß, manche mögen den nicht, aber da werden die Trauben ja gefroren geerntet. Zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt oder Weine, die sehr spät gelesen werden, die Spätlese und so weiter. Also, und jetzt wollen wir auf diese Pflege eingehen. Also genau, Peter, du hast gesagt, Pflege ist wichtig. Wein ist ein Gewächs, was wahnsinnig viel Pflege braucht. Ich meine, Jesus hätte jetzt hätte ich was gesagt, die Kartoffel nehmen können, aber die kannten die ja damals nicht, aber hätte ja irgendwas anders nehmen können. Aber, oder Hopfen und Malz, Gott erhalts, ja, die alle Bierkenner sagen jetzt, oh, wieso über Wein, aber das kam dann erst später, der Wein ist älter als das Bier. Unheimlich pflegeintensiv, Wein. Und ich glaube, Jesus hat es bewusst gewählt. Und was total witzig ist, die Pflege von Wein, wenn diese, ich habe euch da mal ein paar Bilder, wenn ihr seht, was der Winzer so macht, also der beschneidet hier oben die Reben ganz krass, mit sind sogar teilweise elektrische Scheren, die diese dicken Äste da durchknacken. Und dann seht ihr, wie das sich hier biegt oder wie das hier an dem Draht festgemacht wird. Das nennt man übrigens Erziehung. Ich finde es so klasse, ich bin ja selber Pädagogin. Ich habe gesagt, ich habe nämlich Sendung mit der Maus geguckt über Weinanbau, 4 Teile, kann ich total empfehlen, Sachgeschichten mit Armin. Nee, guckt es euch an, da lernt ihr total viel über Weinanbau und das heißt tatsächlich Erziehung. Also da, wo der Winzer die Dinger da so hinbiegt und abschneidet und es sind Erziehungssysteme, tatsächlich, also ich war hin und weg. Und ja, was beinhaltet diese Pflege? Also genau, ihr seht schon, mal abschneiden, Sachen abschneiden, Blätter abzupfen, Reben zu biegen, in Form zu bringen. Und das ist ja eine herausfordernde Kiste, wenn wir jetzt uns mal als Rebe betrachten, gell, in unserer Beziehung, wir sind da an Jesus angepfropft. Und dann heißt es auch, ja, dass wir die Pflege Gottes zulassen in unserem Leben. Das heißt manchmal, dass Gott sagt, das ist die Kiste in deinem Leben, die schneide ich mal ab. Die bringt keine Frucht. Und wenn wir so einsichtig werden, ist immer selber zu merken, was Frucht bringt und was nicht, gell? Aber haben wir ja nicht die Einsicht, Mama, da brauchst Gott, der dann sagt, und wo wir das zulassen, na, die Sache darfst du abschneiden. Sendung mit der Maus, Armin hat ein cooles Experiment gemacht, die haben einen Weinstock mal wild wachsen lassen. Einfach wachsen lassen. Und hey, der ist gewachsen wie Bolle, das war ein Riesenvieh, der hat Blätter, der hatte Trauben. Und dann haben sie die Trauben mal probiert. Wie haben die denn geschmeckt? saubitter, sauer ohne Ende. Die hat es ausgespuckt, die Winzerin, die konnte es gar nicht. Ja, also das ist das Ding, um Früchte zu kriegen, süße, gute Früchte, die verwertbar sind, muss da beschnitten werden, muss manches ab. Und muss die Rebe vielleicht hingebogen werden, sodass es so wächst, dass auch Frucht dran wachsen kann. Und das heißt, was heißt es für meine Beziehung mit Jesus? Es geht nicht darum zu sagen, hier, ja, ich habe ja Jesus irgendwie an meiner Seite und wenn ich der Not bin, kann ich mal sagen, hey, hilf. Es geht darum, dass du nach dem Willen Gottes für dein Leben fragst und dass du das Vertrauen in Gott aussprichst, zu sagen, ich weiß, dass du weißt, was das Beste ist für mein Leben. Boah, das ist schon manchmal für unseren Stolz nicht so ganz einfach. Aber das ist wesentlich, weil die Konsequenz ist ja die Frucht. Und wenn ihr sagt, ich will, dass mein Leben Frucht trägt, die bleibt, und bleibt heißt auch in Ewigkeit bleibt, dann dürfen wir das vertrauensvoll zulassen, dass dieser Weingärtner, und so beschreibt Gott ja es, die Rolle des Weingärtners auch mal pflegt, auch mal die Orientierung gibt, ja, einmal eine Richtung reinbringt. Und dann haben wir auch noch einen Part, der ist ganz wichtig und da könnt ihr selber aktiv werden, das könnt ihr selber steuern und zwar Sonne war eben nämlich der Stichpunkt, das Stichwort. Und da hinkt der Vergleich, weil die Rebe, die ist jetzt da nicht so aktiv, die hat ja kein Bewusstsein, die wächst dann da, wo man sie hinbiegt. Aber die Rebe und die Trauben brauchen Sonne. Der Zuckergehalt ist wichtig, ja. Grad Öxle, was man dann misst, damit es einen guten Wein gibt. Und der Winzer geht durch, der geht im Sommer mehrmals durch und im Frühherbst, der macht Blätter ab, die Schatten werfen. Der guckt, dass diese Trauben wirklich komplett Sonne abkriegen. Und das ist für uns auch eine gute Botschaft, dass wir für uns darauf achten, dass wir Sonne abkriegen. Ja, und was ist denn die Sonne? Gottes Liebe ist wie die Sonne, sie ist immer und überall da. Ja, uns der Gegenwart Gottes aussetzen, der Herrlichkeit Gottes aussetzen, der Nähe Gottes aussetzen, das ist die Sonne. Und Jesus spricht in dem Text auch über die Liebe, ja. Und wenn wir uns der Sonne aussetzen, also das heißt exklusive Zeit mit Jesus auch zu verbringen, dann steigt der Zuckergehalt und dann steigt die Fähigkeit, Gottes Liebe zu empfangen und Gottes Liebe weiterzugeben. Und das ist ganz wesentlich für unser Zeugnis für Jesus. Genau. Und das eine, was ich eben sagte, diese Alltagsherrlichkeit, wie ich sie gerne nenne, also Jesus im Alltag, ist kein Kontrapunkt zu dieser exklusiven Zeit. Ich habe früher oft so die Idee gehabt, du musst, ich sage es mal, eine Stunde am Tag morgens und dann Bibel lesen, beten, stille Zeit. Eigentlich weiß ich nicht, ob das Wort so gut ist, wirklich für diese Zeit, stille Zeit. Und dann gehst du und machst deinen Alltag. Das sehe ich mittlerweile überhaupt nicht mehr so, sondern der Alltag ist, wie ich sagte, von Jesus geprägt in jeder Situation. Aber um diese Gegenwart Gottes wahrnehmen zu können im Alltag, brauchen wir auch diese Ruhe und diese exklusive Zeit mit Jesus. Jesus sagt an der Bibel, geh in deine Kammer, mach die Tür zu. Und ich glaube, wenn Jesus heute gelebt hätte, hätte er gesagt, mach dein Handy mal aus. Und ich sage, geh in deine Kammer, sondern mach mal die Musik aus, leg mal die Medien beiseite, hör mal auf mit dem, was du tust. Und in dieser Zeit, wo wir einfach mal vor Gott kommen, wo wir einfach ruhig sind und sagen, Jesus, ich atme jetzt mal mit dir ein und aus und ich mache mir bewusst, du bist da, spült der Heilige Geist unsere Kanäle durch. Wir sagen ja manchmal, gibt es so Aussagen, wo wir sagen im Alltag, Gott redet nicht zu mir oder Jesus ist ganz weit weg. Das kann mal sein, dass Gott schweigt. Ohne Frage, aber manchmal ist es vielleicht so, dass unsere Kanäle verstopft sind und wir nehmen die Gegenwart von Jesus gar nicht wahr. Und dann sind solche exklusiven Zeiten wichtig, damit es wieder durchgespült wird und dass wir im Alltag auch daran erinnert werden, Jesus ist da. So, und die dritte Erkenntnis ist, wenn ich in Jesus bleibe, ist alles möglich. Boah. Vielleicht ging es euch wie mir, als ihr den Text eben mitgelesen habt, wo Jesus sagt, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt, eure Bitte wird erfüllt werden. Er wiederholt sogar nochmal in Vers 16, wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben, was immer es auch sei. Hut ab, erlebt ihr jeden Tag, oder? Ja, alle nicken, genau. Hey, da will ich hin. Also ich sehe das gar nicht als, oh, warum passiert das in meinem Leben noch nicht so? Ich will da einfach hin. Und und was wir sehen können, ist dieses Ding, diese Frucht und auch das machtvolle Gebet kommt aus der Beziehung zu Jesus. Das kommt nicht aus irgendeinem Rezept oder aus irgendeiner theologischen Finesse. Es kommt aus der Beziehung zu Jesus. Da kommt die Kraft heraus. Und ich würde es euch gerne als Ermutigung und als Ansporn mitgeben. Nicht als, oh, warum passiert es noch nicht, sondern zu sagen, hier, dein Job ist es, in Jesus zu bleiben und dann diese Verheißung auch zu nehmen, sein, das möchte ich erleben. Weil hier geht es ja auch darum, im Namen von Jesus zu bitten und den Willen von Gott zu erkennen und dann in der Lage zu sein, gemäß dieses Willens zu beten. Wir beten ja auch wie Schrott. Also es ist ja nicht so. Ich glaube, manchmal also ging es mir schon nachhinein, nach Jahren, wo ich sage, gut, dass du dieses Gebet damals nicht erhört hast, Vater im Himmel. Das wäre nicht gut ausgegangen. Aber in Jesus zu sein heißt, den Willen von Gott zu erkennen und den dann auch beten zu können. Und dann zu sehen, dass da was passiert. Und am Ende der Predigt habe ich zu diesem Punkt 3 nochmal einen Impuls, weil ich hatte den Eindruck, dass es für ein paar Menschen gerade jetzt in Corona und überhaupt persönlich eine wichtige Sache ist. Ich glaube, es gibt Menschen heute Morgen, die sagen, ja, das ist alles schön und gut mit der Beziehung zu Jesus, aber mein Leben ist gerade so vertrackt und es ist so extrem und schwierig. Ich bin in so einer besonderen Lebenslage, das funktioniert bei mir gerade nicht. Ja? Es geht einfach nicht. Ich kann diese Beziehung zu Jesus, ich bin irgendwie allein auf mich gestellt und so, und jetzt habe ich euch ein Bild mitgebracht. Das ist ein Bild von einem Weinberg und wenn ihr das mal gucken, ich weiß nicht, ob das so rüberkommt, das ist ein ganz bestimmter Weinberg. Was ihr sehen könnt, ist, dass der ganz, ganz steil ist. Ja, das geht ja wie so ein Vulkankrater geht es darunter. Und dieser Weinberg, das ist der Bremer Kalmont. Also nicht Rainer Kalmont, das ist auch hügelig, aber den meinen wir nicht. Der Bremer Kalmont. Der Bremer Kalmont, merkt euch den Namen, das ist der steilste Weinberg Europas. Der liegt an der Mosel. Der hat eine Hangneigung von bis zu 68%. Ich weiß ja nicht, also 45, 68, also das ist wirklich fast senkrecht gefühlt. Ich frage mich auch, wie die Winzer, die seilen sich da wahrscheinlich an. Und da wird Wein angebaut. Und das ist ein Wein, der hat eine sehr gute Qualität. Der wächst nicht so arg viel vom Ertrag, aber der hat eine sehr gute Qualität. Und ich möchte einfach euch heute Morgen zusprechen. Es gibt keine Lebenslage, in der du nicht bei Jesus bleiben könntest. Das ist ein Zitat von Oswald Chambers. Der hat es mal, ich schätze dem sein Buch sehr, Mein Äußerstes für sein Höchstes heißt es, da sind super Impulse drin. Es gibt keine Lebenslage, in der wir nicht bei Jesus bleiben könnten. Es gibt Lebenslagen, wo vieles wegbricht, viele Möglichkeiten, wo deine Kraft vielleicht nachlässt, wo deine gesundheitlichen Dinge dir nicht mehr erlauben. Aber was immer geht, ist an Jesus dran zu bleiben, Jesus zu suchen, ihm nachzujagen. Und so wie in diesem steilen Ding hier gute Früchte wachsen, kann gerade in einer Lebenssituation, die schwierig ist und du bleibst an Jesus dran, Frucht hervorgehen, die bleibt. Und was ist das für eine riesige Ermutigung? Und deshalb, das ist so mein Abschlussplädoyer zu sagen, bleib an Jesus dran. Und vielleicht hängst du gerade als Traube über so einem Abgrund, da geht's da runter, denkst du, ich bin auch ganz allein, weil du siehst den Weinstock gar nicht mehr irgendwie. Du bist nicht allein, Jesus ist da. Und lass dir diese Wahrheit nicht nehmen und bleib an Jesus dran. Und noch ein letzter Satz zu dem Thema Frucht. Wir können jetzt nochmal eine Predigt 3 machen, was ist alles diese Frucht? Aber eine Kiste ist, dass diese Frucht manchmal in diesem Leben gar nicht mehr sichtbar wird. Ja, wir investieren hinein in manchen Bereichen, wo die Frucht in Ewigkeit erst gesehen wird von dir, von deinem Leben. Das müssen wir einfach auch erkennen. Ja, manche Dinge sehen wir, vielleicht je älter wir werden, manche Dinge, die sehen wir in der Ewigkeit. Und trotzdem, diese Wahrheit bleibt, wenn ich in Jesus bleibe und diese Beziehung zu Jesus pflege, dann bringt es Frucht. Und dann ist alles möglich. Und ich möchte jetzt beten, weil Heiliger Geist, es ist so wichtig, dass die Dinge, die wir verstanden haben oder vielleicht auch erkannt haben als Wahrheit, dass die uns nachgehen. Und dass die sich eingraben in unser Gedankensystem und dass die auch unser Gedankensystem vielleicht manchmal auf den Kopf stellen dürfen, verändern dürfen. Und so bete ich jetzt, Geist Gottes, dass du das bewirkst in uns. Dass die Dinge, die du jetzt Einzelnen gezeigt hast, die Punkte, wo sie merken, das ist jetzt gerade für mich dran, das ist ein Punkt, da kann sich was in meinem Leben zum Positiven verändern, dass diese Dinge jetzt verankert werden und dass du, Heiliger Geist, du bist unser Erinnerer, dass du uns erinnerst in den kommenden Tagen, wenn dann das Leben einfach weitergeht, dass Jesus bei uns ist und dass wir nie allein sind. Und dass die Kraft aus ihm kommt und aus der Verbundenheit mit ihm. Und dass wir einfach in unserer Beziehung zu dir, Jesus, ja, dass wir immer näher an dein Herz rücken. Immer enger an dich ranrücken und auch deinen Willen für unser Leben erkennen und es dir zutrauen, Vater im Himmel, dass du als der Weingärtner einfach unser Leben gut führst und uns Orientierung gibst. Und ich segne euch jetzt wirklich alle, dass dieser Bibelvers ja tatsächlich ja Frucht bringt im ganz, ganz wortwörtlichen Sinne in eurem Leben. Und dass ihr den Mut habt an den Stellen, wo ihr merkt, da ist Veränderung nötig oder da ist, ja, da habt ihr euch irgendwie vom Weinstock entfernt, da hängt ihr nur noch so, hängt am seidenen Faden, dass ihr da einfach die Kraft habt und die Freude habt, zurückzukommen. Amen.